Die Eintracht gewinnt zwei Spiele hintereinander und wir alle können nur Gott Kaiser, Gott Trainer, Sankt Werpen huldigen und das werden wir jetzt hier auch machen. Bei Eintracht lebenslang und ich bin Tobi und derjenige, der diesen Hashtag zu verantworten hat, ist heute auch hier. Das ist nämlich der liebe Kevin. Guten Abend.
Hallo.
Der Martin ist da.
Niemals. Vierte Liga. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Und der Jussi ist auch da. Guten Tag.
Hallo.
Ja, Martin hat sich vorhin mal die Mühe gemacht, den Tabellenrechner beim Kicker zu bemühen und hat die Saison Rest durchgetippt und wir können Stand jetzt nicht mehr absteigen. Egal, wie schlecht wir noch spielen und was alles passieren könnte, heute ist rechnerisch wirklich der Sack zu.
Also solange wir nicht Insolvenz anmelden und noch zwei Punkte abgezogen bekommen oder so, was wovon ich mal nicht ausgehe, rein sportlich können wir nicht mehr absteigen, weil Zwickau und Chemnitz noch gegeneinander spielen und dann kann uns nur noch einer von den beiden einholen, je nachdem wer da gewinnt.
Deswegen, ja. Gut, wenn man die Leistung der letzten Spiele sieht, könnte es theoretisch passieren. Wenn man die Punktausbeute der letzten Spiele sieht, dann vielleicht doch nicht.
Wir haben es ein bisschen früher als letzte Saison haben wir den Klassenerhalt dann sicher gemacht. So. Beziehungsweise eigentlich sogar später als letzte Saison. Einen Monat später als letzte Saison haben wir dann den Klassenerhalt jetzt auch rechnerisch gemacht.
Ein Monat später, aber sechs Spieltage früher.
Aber das Saisonziel ist immer noch in Gefahr, ne? Das Ziel war ja ein Platz besser zu sein, oder besser zu sein als letztes Jahr. Wir können ja immer noch 16. werden.
Das können wir immer noch, also da müssen wir uns hüten, dass wir da nicht noch abrutschen. Das kann schnell mal passieren.
Aber was soll diese ganze Negativität hier? Wir sind ja schon wie die Braunschweiger Presse und stellen nur kritische Fragen, stellen Fragen zu Einzelspielern, das macht man ja normalerweise auch nicht. Wir sollten ja normalerweise nur auf Dinge eingehen, die gut laufen.
Wir reden über das, was gut war beim letzten Spieltag und das und wir haben gewonnen.
Wir haben mehr Tore geschossen als der Gegner. Das ist, was zählt. Tschüss, wir freuen uns jetzt auf das nächste Spiel gegen Ingolstadt, da gewinnen wir natürlich auch und wir hören uns dann in drei Tagen wieder, fünf Tagen wieder darüber.
Nee, mal ganz im Ernst, ich empfehle euch nochmal die letzte Folge gegen, gerade hat Thomas auch nochmal die einzelnen Soundfiles rausgeschnitten, reingeschnitten in den Podcast, weil ich habe mir die PK nicht ganz gegeben, also ich habe jetzt wirklich nur die verkürzte Version von den Aussagen, die er da getätigt hat und ich frage mich so, was erwartet er denn oder was ist denn in anderen Städten anders? Ich glaube, die Braunschweiger Presse ist schon ziemlich anzahm.
Bei Viktoria Köln interessiert sich halt keine Sau für Viktoria Köln und niemand stellt auch Fragen.
Und Münster? Münster
wahrscheinlich auch irgendwo dazu. Ich meine, Münster ist halt auch keine Fußballstadt. Also Münster hat mehr Einwohner als Braunschweig, sage ich mal, aber gehen weniger als halb so viele Leute zum örtlichen Fußballverein. Ist halt eher so eine Universitäts- und Beamtenstadt. Und Braunschweig ist eben neben anderen Dingen auch eine Fußballstadt. Und ich denke schon, dass da das öffentliche Interesse schon ein bisschen höher ist als dann bei seinen bisherigen Stationen, aber das ist natürlich trotzdem eine schwachsinnige Ausrede. Ich meine, der Robin Becker war Stammspieler vor der Corona-Pause. Robin Becker stand danach dreimal nicht im Kader. Dass da die Journalisten fragen, was ist mit Robin Becker? Natürlich, also wo ist da das Problem? Das ist doch das Normalste auf der Welt. Er muss doch, er hat die Entscheidung getroffen, ihn irgendwie rauszulassen und nicht einzubuchen und er muss sich doch dafür rechtfertigen können, wenn die Presse das wissen will, auf einer PK, in dem es um das nächste Spiel und die Mannschaft von Eintracht Braunschweig geht und da ist Robin Becker eben nun mal auch ein Teil davon, um jetzt mal das Beispiel, das prominenteste Beispiel zu nehmen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, vielleicht wollte Antwerpen nicht über den wahren Grund reden, warum Robin Becker draußen war, vielleicht war er irgendwie verletzt und er wollte das nicht irgendwie verkünden oder so, könnte ja mit dreimal nicht im Kader und jetzt auf einmal doch wieder dafür sprechen, dass er nicht ganz fit war und er wollte aus irgendwelchen Gründen nicht darüber reden. Dann hat er es trotzdem sehr schlecht gelöst. Aber er ist einfach, er muss einfach mit kritischen Nachfragen zurechtkommen. Auch wenn die Fragen nicht muss einfach, auch wenn mal dumme Fragen Frage sind, in dem Fall nicht dabei. Genau, und selbst wenn die kritischen Fragen, selbst wenn die Fragen dumm gestellt sind, muss er die Souveränität haben, das wirklich zu können, da vernünftig darauf antworten zu können, sich nicht über die Journalisten aufzuregen.
Das war also ja so schon eine sehr, 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 sehr leicht kritische Frage. So.
Eben, er soll doch froh sein, dass so ein Blödsinn gefragt wird und dass wirklich keiner kritisch nachfragt, was für ein Spiel ist oder was er da auf dem Feld veranstaltet oder seine Mannschaft auf dem Feld veranstaltet. Er soll doch froh sein, dass er so eine Pillepalle-Fragen da beantworten soll, ob Becker spielt oder nicht oder Proschwitz.
Oder Proschwitz, ja. Und das vor allem muss man ja sagen, dann hat er ja kritisiert, dass seiner Meinung nach die Leistung der Öffentlichkeit so schlecht wegkommt. Ey, das war in der Pressekonferenz nach dem Spiel, wo wir ab der 12. Minute Überzahl waren und 1-1 gespielt haben und dabei noch sehr, sehr, sehr glücklich, also Bitte, da soll er, was sowas angeht, der Situation einfach mal still sein. Also, ja. Nee, da muss er wirklich, keine Ahnung, das sammelt er nicht Pluspunkte, vor allem, wenn er dann noch die Braunschweig-Sache mit, dass es irgendwie Braunschweig anders oder schlechter wäre als anderswo. Ich sag mal so, das ist, wenn er seinen Vertrag verlängert haben möchte und das auch öffentlich verkauft werden muss, gut, wenn die Saison erfolgreich zu Ende gebracht wird, dann wird man das eh können. Aber falls es so ein Kippding ist, sagen wir mal, einer wird Vierter oder Fünfter und es steht zur Debatte, ob der Vertrag erneuert werden soll, dann kann sowas natürlich auch einen Einfluss drauf haben. Also auch in seinem rein persönlichen Interesse, denke ich, dass er sich da mal überlegen sollte, wie er bestenfalls auf solche Situationen auf der Pressekonferenz reagiert.
Ja, das ist halt, ja, gut, also, naja.
Eintracht.
Eintracht, genau, das ist das, was überbleibt. Kommen wir zu dem Spiel, was wir am Mittwochabend gesehen haben, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen, ich habe gearbeitet, hab mich dann aber doch spoilen lassen, oder ein Kollege hat mir dann gesagt, oh, steht 3-1. Und ich bin natürlich in meiner Grundpessimismus davon ausgegangen, dass es 3-1 für Haching steht. Nö, steht 3-1 für Eintracht zur Halbzeit. Was? Naja, ich konnte dann auch nicht das Spiel direkt nachgucken. Ich glaube, das hat dann noch eine Stunde nach Abpfiff gedauert, bis denn das Real Life verfügbar war bei Magenta. Und habe dann noch die erste Halbzeit noch nachgeguckt und die zweite Halbzeit habe ich mir dann geschenkt. Ja, also eigentlich hat Haching genauso gespielt wie gegen Münster. Hat auch von Anfang an Druck gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass sie auch gleich getroffen haben durch einen. Ja, mal wieder ein Distanzschuss. Also die Schüsse werden ja gefühlt auch immer weiter weg und treffen dann trotzdem irgendwie.
Also ich denke, das Tor sehen wir alle in ein paar Wochen nochmal, wenn wir Sportschau gucken, in der Auswahl zum Tor des Monats.
Mit
Also
Sicherheit, ja.
das so ein Ding macht in seiner ganzen Karriere nicht nochmal,
Nee.
wahrscheinlich.
Eher nicht. Und man hat aber auch schon gesehen, dass Eintracht von Minute 1 eigentlich den Plan hatte, lang nach vorne und auf Konter zu spielen. Das war direkt die ersten
Hat
Aktionen,
aber
war immer direkt über die Mittellinie.
am Anfang nicht funktioniert, ne? Also ich
Nein.
muss sagen, wir hatten die ersten 20 Minuten oder so, also ungefähr bis zum 1-1 hatten wir super viel Probleme mit dem Tempo von Haching. Also,
Eine gute Konterchance hatten wir vorher auch, der Konter,
ja,
aber
okay,
der wurde durch
ein
ein
Konter.
Foulspiel gestoppt.
Ja, wir hatten dann halt auch noch oft das Problem, dass wenn wir lange den Ball da vorne gespielt haben, der Mantel, der Torwart von Haching, da den Manuel Neuer gemacht hat und das sehr gut immer geklärt hat, was hier habe ich in der dritten Liga auch nicht viele Torhüter so sonst machen würden. Aber wir kamen am Anfang, hatten wir, also saß auch defensiv manchmal, kamen wir da irgendwie nicht ganz mit, bis wir irgendwie dann ins Spiel reingefunden haben, die Konter gesetzt haben. Ich gehe auch davon aus, dass es der Plan war, auf Konter zu spielen. Kann mir ja theoretisch dadurch, dass man hinten reingerenkt wurde, am Anfang vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen Zufall war, dass man so viele Konterchancen bekommen hat. Aber ich denke, das ist grundsätzlich auch geplant war, ein bisschen auswärts Haching den Ball zu lassen, um dann zu kontern. Und ja, dann hat das auf einmal, was war auf einmal, dann hat es wirklich mal sehr gut zweimal geklappt, haben dann geführt. Und da müssen wir aber auch sagen, dass es grundsätzlich auch, sag mal so, wenn das dann nicht klappt, dann muss man da auf jeden Fall taktisch umstellen. Denn auch, dass man überhaupt in Rückstand noch ein Kontertor macht, ich sag mal, also es gibt sicherlich auch Teams, gegen die das nicht so funktioniert hätte, ne? Also wenn Haching da jetzt sagt, ja, wir führen jetzt 1-0, macht ihr mal das Spiel, dann muss man da auch einen Weg finden. Also müsste man auch darauf vorbereitet sein, da irgendwie ein Torgefahr auszustrahlen. Und ich weiß nicht, ob Eintracht das gehabt hätte, wenn das so passiert wäre. Werden wir nie erfahren, weil es Gott sei Dank so gekommen ist, dass wir über die Konter spielen konnten. Wie gesagt, das war dann zweimal sehr gut gemacht. Beim dritten Tor dann sich auch viel Glück dabei, weil halt ein Befreiungsschlag oder ein langer Ball nach vorne, so halb-halb, wo dann der Haringer Spieler ausrutscht oder stolpert. Aber dann machen das Feigenspahn und Kobylanski natürlich auch. Also die nutzen die Chance, die sie da auf dem Silbertablett bekommen. Und ja, war sehr, denke ich, in der zweiten Halbzeit dann. Zweite Halbzeit fand ich ehrlich gesagt okay.
Ja.
Man konnte definitiv gut gegenhalten gegen Haching, ist ja nicht schlechtes Angriffsspiel, auch gegen den Druck, den sie ja durchaus aufbauen konnten, hat man kaum große Chancen zu, oder eigentlich nur noch zwei oder drei große Chancen, glaube ich. Hat Engel hat auf jeden Fall mindestens einmal sehr gut halten müssen, klar, aber ist halt auch nicht immer verhinderbar, und da fand ich auch okay, dass einfach bei zwei Toro-Führung auswärts gerade wenn in einem englischen Wochenrhythmus, dann auch okay, dass man da dann die sehr, sehr ja, defensive, passiv, also was ist passiv nicht, aber sehr, sehr defensive Mauertaktik versucht zu wählen. Und das hat ja schon, wie gesagt, ein paar Chancen zugelassen, aber das ist schwer zu vermeiden, war schon in Ordnung.
Und selber Chancen gegen,
auch kein schlechter Gegner. Und auch selber Chancen gab, konnte er. Poirier, Biancardi, war es nicht so, dass man super ungefährlich war. Und hätte Mantel nicht so gut mitgespielt, hätte man vielleicht sogar noch mehr Chancen gehabt. Aber also, ja.
Da hab ich genervt zwischendurch, ey. Ist der immer da stand. Dachte immer, oh, 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 oh.
Aber muss gerade sagen, gerade in der, also ab Mitte der ersten Halbzeit bis zur Halbzeit, was für ein Tempo in dem Spiel war. Und wenn man das mal vergleicht mit dem Spiel gegen Groß-Asbach oder dem, wie Eintracht gegen Bayern gespielt hat, das sind ja Welten dazwischen.
Was sie,
das ist ja,
was ganz ehrlich, wenn du, wollen, ne?
Ja, wenn du die erste Halbzeit aus dem Haching-Spiel und die zweite Halbzeit aus dem Groß-Asbach-Spiel oder zumindest bis zum Gegentor nimmst, also das sieht nicht aus, als wäre das dieselbe Liga und eine der beiden Mannschaften, die sogar noch dieselbe Mannschaft oder gut andere Spieler, aber derselbe Verein zumindest. Also innerhalb von 3 Tagen. Also das sah nicht aus wie dasselbe fußballerische Niveau. Da hat sich einfach ein bisschen zu sehr an die Gegner angepasst, zumindest im Fall von Groß-Asbach, würde ich sagen.
Das habe ich auch noch nie gesehen. Also das war.
Das hat unterschiedliche Bock gemacht.
Unterschiedliche Spiele.
Ja, also ja. Die erste Halbzeit gegen Haching hatte richtig Spaß gemacht. Klar, ich wusste ja auch, wie dass es positiv ausgehen wird, ne? Fehlte so ein bisschen die Nervosität, aber es ging rauf und runter, ne? Also wirklich, also hat richtig Spaß gemacht.
Im Gegensatz zu den letzten Spielen. Obwohl ich sagen muss, dass mir Wiebe in der ersten Halbzeit ein paar Mal nicht gefallen hat, weil er ein paar Mal den Ball verloren hat wieder. Also das haben wir gegen Halle auch schon mal gehabt, dass wir im Strafraum irgendwie ins Dribbling gegangen sind oder sowas und irgendwie stehen geblieben sind im Zweikampf und den Ball dann verloren haben. Das ist jetzt nicht daraus entstanden da, weil dann irgendwie Pitzen zum Beispiel zweimal zur Hilfe kam oder Putaro. Putaro ist auch ein paar Mal passiert, dass sie den Ball verloren haben, aber das sollte ja später auch nochmal passieren, gegen Groß-Asbach zum Beispiel, dass wir da irgendwie eine Abwehr für den Ball verlieren, weil wir den Ball abblocken wollen oder sowas. Was natürlich gegen einige Gegner schon Folgen haben kann. Oder so muss.
Ja, Jussi, hast du noch was gegen Haching? Hast du es nächsten
Tag geguckt oder hast du live? Also allgemein. Du hast live also geguckt, allgemein. Ne? Also allgemein könnte ich sagen, zu den letzten Spielen, dass man schon jetzt ein gewisses Muster erkennen kann bei Eintracht, was ich eigentlich generell gut finde, weil wir haben dieses Muster vielleicht in den Saison allgemein vielleicht ein bisschen vermisst. Man musste nicht immer so richtig, welche Eintracht jetzt auftritt jetzt gerade. Und jetzt, dieses Muster, das finde ich jetzt, ja, also ich finde es, man kann es ja ziemlich genau erkennen. Also wir greifen den Gegner früher an und nach gewissen Phase dann lassen wir uns sehr tief zurückfallen. Und das sieht man auch, dass die Pressingwerte allgemein sehr nach unten gegangen sind. Auch die Herausforderungsintensität ist zurückgegangen. Aber andererseits, was positiv ist, wir halten den Gegner sehr weit weg vom Tor. Also die durchschnittliche Schussentfernung war jetzt in jeder Partie, außer in der Partie von gegen Bayern, war sie immer niedriger als beim Gegner oder kürzer als beim Gegner. Und das heißt, dass wir halt so ja qualitativ gute Chancen bekommen, also jeweils jetzt in distanzmäßig und dass der Gegner halt dann ja, dass wir den Strafraum sozusagen zustellen und der Gegner sich halt dann ja entweder mit Distanzschüssen halt dann begnügen muss, wie halt letztendlich unter Haching, oder dann halt versuchen muss ja Flanken zu schlagen, jetzt wie Asbach jetzt am Dings ja am Wochenende. Also das finde ich schon mal gut. Und Konterfußball, ja, das, solange der Gegner da mitmacht, das ist immer so eine Frage. Also Bayern hat es ja nicht geklappt mit Konterfußball und weil die halt mit 10 Mann sehr gut tief verteidigt haben. Und ja, gegen Asbach, da sprechen wir ja später noch gleich drüber, aber da war es noch, ja. Na, ich kann ich rüberspringen?
Ja, klar.
Dann
ja.
Von mir aus kannst du rüberspringen, ja. Ja, okay. Ja, also Asbach, was ich hier, Büsker hat eine neue interessante Statistik dabei und das ist das Spieltempo. Und Spieltempo kann man eigentlich generell sehen, wie schnell oder langsam eine Mannschaft spielt. Und zum Beispiel jetzt gegen Unterhaching waren wir jetzt deutlich schneller als der Gegner, haben das ist so eine Zahl wie 1373. Das ist bedeutet, wie viel besser wir in so einer Minute spielen. Und bei Unterhaching war es 1647. Und jetzt in Asbach war es genau andersrum. Also da hatten wir das langsame, ja, die langsame Spielvariante. Also wir hatten 1741 Pässe in einer Minute und Groß Asbach war die schnellere Mannschaft 1575. Also da sieht man mal, wie die Spiele halt unterschiedlich sein können. Und das ist eigentlich fast ein Spiegelbild dann halt von dieser Partie dann gewisserweise. Und man sieht in diesen Passdaten, dass Eintracht wirklich nicht gerade einen Zug zum Tor hatte. Das konnten wir alle sehen.
Also ich muss sagen,
Standfußball teilweise,
zu dem Spiel, die erste Halbzeit gegen Groß Asbach hat mich sehr an die erste Halbzeit gegen Halle erinnert. Das war für mich fast genau dasselbe. Nicht nur, weil das Ergebnis zur Halbzeit gleich war, aber wir haben nur den Ball gehabt gefühlt, haben nichts mit dem Ball angestellt, außer ins Hin und Her geschoben, haben also keinen Durchschlagskraft entwickelt, haben irgendwie ein Tor gemacht gegen Halle durch die Standardsituation, gegen Groß Asbach, weil nach einem der Ball dann irgendwie, als er da bei Burger gestört wurde, dass Proschwitz in den Lauf gespielt wird und er dann einmal querlegt, und haben eine gute Bilanz gehabt und sagt, Chance gegen Groß Asbach, eine große, aber sonst kaum eine Chance. Und da haben aber, wie gesagt, viel Ballbesitz. Die Taktik war, die Grundausrichtung war ja auch die gleiche mit der Fünferkette. Und sonst halt gegen den tiefstehenden Gegner, die gesagt haben, jo, macht ihr mal, einfach keinen Weg gefunden. Gerade auch irgendwie, ich glaube, bei beiden Spielen auch, glaube ich, Biancardi nicht auf dem Platz gewesen in der ersten Halbzeit. Vielleicht hat das auch ein Faktor, war das auch ein Faktor, auf jeden Fall beide Male keinen Weg gefunden, gegen den Gegner, der Eintracht den Ball überlässt, da ja, Torchancen in größerer Menge zu erspielen. Obwohl es halt beide Male
Dann hat Biancardi gespielt.
Gegen Hall hat er gespielt, okay, gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Jedenfalls, ja, das hat mich sehr daran, also da fühlte ich mich sehr daran erinnert bei der ersten Halbzeit. Und ja, das war aber noch, ich habe ja schon gegen Halle gesagt, es geht schlimmer. Immerhin haben wir viel den Ball gehabt und so, aber die Durchschlagskraft war halt bei beiden Halbzeiten für mich das
Ja,
Problem.
haben öfter mal auch
Zur
nicht
zweiten
geschossen,
Halbzeit kommen wir
zum
dann gar nicht
Tor
mehr
gehabt.
kommen.
Deswegen Groß Asbach und Halle öfter auch mal hatten, dass wenn wir nah am Strafraum waren, dann oder den Ball direkt vorm Tor erobert haben, das hatten wir gegen Groß Asbach auch, die hatten auch halt nicht so den sichersten Ball, sag ich mal, gespielt. Da haben wir auch überhaupt nichts draus gemacht. Also da sind teilweise dann wie Proschwitz den Ball erobert oder sowas und dann der erste Pass ist ja gleich schon wieder weg gewesen. Statt das einmal ein bisschen ruhiger zu machen oder
Das Letzte, was ich verstanden habe, war direkt vor dem Tor erobert haben. Danach warst du
direkt
immer
den Ball
wieder mal
vom Tor
für.
erobert, und dann hat Proschwitz den nächsten Pass gleich wieder an Gegner gespielt.
Okay, man
Oder die
ja
anderen gießen.
Ein paar hohe Ballgewinne hatten wir im Spiel generell. Also gerade danach in der Schlussphase sind wir auch noch aufgefallen, hatten wir ja. Aber trotzdem, wie gesagt, zweite Halbzeit, wenn wir da dann noch zu kommen, also das war halt, ist schlecht.
Mir kam es am Anfang schon so ein bisschen so vor, es war eine ähnliche, sah für mich ähnlich aus wie Haching, dass wir auch viel mit langen Bällen nach vorne operiert haben, was aber nicht so gut funktioniert hat, weil A, die Geschwindigkeit fehlte, weil Proschwitz da vorne war und kein Biancardi und Poirier, die halt irgendwie ein bisschen Tempo reinbringen. Und dass Asbach halt auch viel, viel tiefer stand als Haching. Ich meine, wo willst du denn, wie oft kam bitte ein Ball von der Abwehr lang direkt zum gegnerischen Torwart?
Ja,
Das kam, war so oft, die hatten irgendwie wirklich keine Idee, da irgendwie den Ball anders vors Tor zu bringen. Oder
vor
im
allem
Tor
das
genauer
Ding
zu
ist,
bringen.
wenn du lange Bälle mit einem Spieler wie Proschwitz vorne hast und mit langen Bällen spielst, dann musst du ja darauf achten, dass die langen Bälle auf ihn kommen, damit er mit dem Körper Abschirmung ablegen kann, den Ball festmachen kann. Wie es mit Hofmann letzte Saison war. Das kannst du, kannst ja, auf den kannst du ja keine langen Bälle spielen, wie was du teilweise bei Poirier noch machen kannst, in Raum, damit er da den Ball erläuft. Das ist ja auch nicht, kein Diss gegen Proschwitz, aber das ist einfach nicht der Spielertyp dafür. Das ist einfach, der hat seine Stärken woanders. Der ist ein guter Drittligastürmer, oder zumindest war er das in den letzten Jahren, oder ist es vielleicht immer noch, wegen anderer Sachen, wegen Kopfballstärke, wegen deines Körpers und nicht wegen deiner Schnelligkeit. Und du, also das ist ja schon ein Unterschied, wenn du den da vorne drin hast, musst du auch das anpassen, der ganze Zeit. Die langen Bälle, die wir oft gespielt haben, waren halt welche, die über ihn rübergingen und dann hat ihn halt tausendmal der Torwart gehabt.
Ja, genau das.
Also Unterhaching hatte wirklich krasse Pressing-Werte. Die waren wirklich, die hatten 3,57 die ganze Partie über. Also in Deutschland, also die waren richtig, da haben wirklich, ja, die waren sehr vorne unterwegs. Das hat
Hat aber
natürlich
auch was
wirklich
mit
deswegen.
Eintracht Taktik zu tun, oder? Also
Genau.
Eintracht hat ja es auch darauf angelegt, gerade über die Außen lange Bälle zu spielen in dem Spiel gegen
Ja,
Hartberg. Und da
nee,
ist es doch.
das wollte ich auch sagen. Das war gegen Asbach anders. Da hat der Asbacher, wie Tobi schon sagte, die standen sehr tief und dafür funktionieren die langen Bälle nicht. Ich hätte irgendwie erwartet, dass wir zwischendurch vielleicht, also ich hatte eigentlich wirklich gedacht, weil Brostwitz auch angefangen hat, dass wir da irgendwie wer mit Flanken oder so versuchen und dass wir trotzdem diese langen Bälle da, ja, schlagen und trotzdem Konterfußball versuchen. Das hat mir wirklich gar nichts gefallen. Und ich bin auch sehr ja, gespannt, wie es halt den nächsten Spieler aussehen wird, weil jetzt weiß man ja ungefähr als Eintracht-Gegner, wie man gegen Eintracht am besten spielt. Also am besten sich ziemlich tiefer ja, hinten reinstellen und die langen Bälle halt dann erobern im Mittelfeld. Also ich meine, leichter kann es den Gegnern auch nicht mehr machen.
Ist aber auch die Frage, ob Ingolstadt das so gegen uns machen will übermorgen. Ich meine, Ingolstadt spielt zu Hause. Ingolstadt ist tabellarisch in der Verfolgerposition, wo die wirklich mehr siegen müssen wollen, wahrscheinlich als wir noch ein bisschen. Auch vom Mindset her, gerade weil es also quasi als Verfolger gegen jetzt die Gejagten, die wir jetzt ja aktuell nun mal sind. Also weiß ich, also ja, ich weiß nicht, ob Ingolstadt das dann so angehen wird aber dann spätestens gegen Münster wieder, also wird es vermutlich so sein. Aber wie gesagt, vielleicht hat Ingolstadt auch da einfach die Eier und sagt, auch wenn wir zu Hause spielen, wir machen es erstmal so, wir machen das, was die nicht können. Ist ja die Frage, welchen Approach da bei den Ingos, welcher da gewählt wird. Aber ja, also ich finde, man hat es auch schon gegen Bayern gesehen, wo ich auch meinte, wo wir die Spielanlage hatten gegen Viktoria Köln. Und die Bayern, ich glaube immer noch, die wussten das. Dass wir halt versuchen, über außen die Linie runter da versucht haben, tiefe Bälle in Tiefe zu spielen, um hinter die Abwehr zu kommen, da halt noch mit Flachpässen. Und das gegen die Bayern überhaupt nicht geklappt hat, weil die vermutlich darauf eingestellt waren. Und dann der Plan B war einfach ein langer Ball nach vorne, der nicht geklappt hat. Und Plan C gab es nicht mehr. Und ja, wie gesagt, jetzt muss man gucken, ob Eintracht damit zurechtkommt, wenn die Gegner vielleicht vorher schon erahnen, welchen Ansatz Marco Antwerpen da gewählt hat.
Mastermind.
Aber
Ja, wollen wir zur zweiten Hälfte kommen, wo man denn das Spielen komplett eingestellt hat, irgendwie.
ja, so war die
Ja,
zweite Halbzeit.
genau so.
Ja. Aber das war wirklich, das hat ein bisschen was von so 70er-Jahre-Spielen mal zwischendurch gehabt, die man doch mal als oder Alt-Senioren oder was weiß ich.
Ja, als
Das
in das
war
erste
wirklich.
Mal seit 20 Jahren auf Großfeld spielen oder sowas.
Ja, das war wirklich. Standfußball ohne Tempo zwischendurch. Wirklich, Eintracht hatte einfach gefühlt nicht gewollt oder einfach so behäbig keinen Bock gehabt. Groß Asbach
Konnte nicht.
war auch limitiert. Und ja, und das war halt echt. Also, wenn es neutrale Zuschauer gab, die gegeben haben sollte, die sich dieses Spiel angeguckt haben, ich glaube, die haben abgeschaltet. Also, es sei denn, es sind Masochisten haben schon weitergeguckt, aber sonst, ja, also das war wirklich
Also
bis zum 1-1 war das echt grottig, einfach als ganzes Spiel war das grottig.
ich denke, das war so ein Spiel, wo man halt sehen konnte, dass wir, oder ein Spiel, wo man sagen konnte, dass halt dass es mit Zuschauern anders gelaufen wäre, weil ich glaube, dass die Zuschauer da einfach nicht so lange das nicht mitmachen würden, wie jetzt ohne Zuschauer es halt
Ja.
stattgefunden hat. Dass da früher schon mal Pfiffe oder so kämen oder dass man halt die Mannschaft irgendwie ja
Spätestens nach der ersten
einpacken
Chance auch was
sollte.
passiert. Schönes Asbach.
Den
Ja.
Pfostenschuss.
Ja, nachdem. Also was wir. Schönes Asbach ist ja wirklich auch trotzdem nicht kaum gefährlich geworden, außer wenn wir richtig gepatzt haben. Das ist, also, mir leider auch ein paar Mal dann gemacht, obwohl wir gar nichts gemacht haben eigentlich erst. Das haben wir zusätzlich noch ein paar Mal wirklich krasse Ballverluste gehabt oder krasse Stellungsfehler, wie auch beim Gegentor, dass irgendwie gar keiner ins Kopfball geht und auch gar keiner die Flanke irgendwie versucht zu verhindern. Also wie bei dem Pfosten halt das. Ich glaube, Nerich hat den Ball in Mitte verloren nach einem Pass, den man vielleicht nicht unbedingt auf ihn spielen muss in der Situation.
Ja.
Weiß ich auch nicht, da ist auch die Frage, ob Nerich das, also ja, der schon vorher angepresst wurde, schon unsinnig. Und ist die Frage, ob Nerich da sie gehört hat, man hört es jetzt ein bisschen immer, aber ob Nerich da ein Kommando bekommen hat, dass jemand kommt. Hat ein bisschen ein und hat aber wenn ja, muss er dann im Zweifelsfall auch den Ball einfach weghauen, den Ball entgegengehen und Seiten ausbolzen oder so. Also je nachdem, ob er ein Signal bekommen hat oder nicht, war es auch von ihm schlecht, aber ja, in der Szene, die du, also wo ich sehr wahrscheinlich sehr sicher bin, dass wir die gleichen meinen. Aber ja, der Pass darf auch, wenn er da schon quasi vorher angelaufen wird, darf der Pass auch erst gar nicht gespielt werden. Aber von ihm, er sah auch nicht gut aus in der Szene. Sonst hat er aber ein paar Szenen wieder gehabt, wo er mir gut gefallen hat, wieder im
Ja,
Aufbauspiel oder so,
genau.
wo er gegen mehrere im Pressing da die Situation gelöst hat oder so. Das
Ein bisschen Angst
sieht
bekommen
einfach.
zwar.
Ja, aber nee, bei ihm habe ich die ehrlich gesagt nicht so viel Angst. Ein bisschen natürlich immer so, wenn Risiko, aber er löst sowas halt in der Regel dann mit dem Ball am Fuß doch schon sehr gut
Ja,
und
aber
sehr gerne halt einfach, also.
einmal im Spiel einen richtig krassen Ballverlust, der richtig gefährlich
Manche
wird. Das
schon,
fast jedes
ja.
Spiel so. Aber
Aber
manchmal auch
halt
die meisten.
in anderen Szenen, also nicht im eigenen Spielaufbau irgendwie meistens, sondern irgendwie
Ja,
in einer anderen Situation.
also er hat wahrscheinlich die beste Passquote von allen einzelnen Spielern und das meine ich auch nicht. Also, es ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass alle dann so überrascht sind, wenn er den Ball verliert oder dass er halt in einer besonderen Position meistens ist. Aber das, wenn er mal einen Ball verliert, dann wird es meistens richtig gefährlich. Das liegt ja nicht unbedingt an ihm. Kann ja immer passieren, dass er einen Ball verliert oder einen Zweikampf gewinnt, dann sollten halt die anderen ihn abdecken. Was er wahrscheinlich bei den anderen allen macht, weswegen es dann nicht so gefährlich wird.
Wenn du so einen Spieler hast, dann vertrauen natürlich auch viele von den anderen Spielern auf ihn, denken sich ja, okay, das ist ein sicherer Spieler, pass lieber zu ihm, wenn jetzt
Ja, und er
mehrere
hat ja auch
Optionen sind.
die Position, also jetzt hat er in der Fünferkette zentral ja innen gespielt und
Also
sonst spielt er
Fürsten
auf der
vorher.
6 und lässt sich, und sonst spielt er auf der 6 und lässt sich im Spielaufbau immer zwischen den Innenverteidiger fallen. Also er hat ja ganz konkret diese Aufgabe in unserem Spiel, wenn er auf dem Platz ist. Weil dafür ist er ja da, das ist ja auch von außen, hundertprozentig auch von außen so Teil unseres Systems, dass er da über ihn das Spielaufbau als zentralen Spieler in der Kette hinten läuft. Also nicht nur, dass die Spieler das so denken, sondern wahrscheinlich ist es auch so gewollt, dass er dann den Ball hat.
Ja.
Was ich auch verstehen kann bei den Qualitäten, die er mitbringt. Also das finde ich auch richtig, aber ja.
Wer mir nicht so gefallen hat, war in der ersten Halbzeit schon, war Felix Burmeister. Also, die Abwehr. Also, diese eine Szene, wo er die gelbe Karte bekommen hat, ne?
Das stimmt, das war,
Das
da muss
darf
er nicht so
einfach nicht
reingehen,
passieren.
ja.
Ja, den darf er auch nicht so annehmen. Der kriegt einen Flachpass, der nimmt er irgendwie 3 Meter in die Luft an, wie auch immer das funktioniert. Absichtlich. Und,
Aber sonst, keine
dann,
Ahnung, was. Sonst habe ich von ihm nur im
ja.
Kopf die eine Szene, wo er den Kopf noch irgendwie zur Ecke klärt. Aber sonst habe ich jetzt auch nicht so viel
Hat
von ihm im
lange,
Kopf, was
haben wir
er
viele
gemacht hat.
Laufduelle, Wiebe und auch wenn der Kommentator meinte, dass Wiebe ein ganz schneller ist und Kessel ein ganz schneller
Ja,
ist.
sehr schnell.
Der Kommentator meinte bei Wiebe aber eher in dem Sinne, glaube ich, eher so nicht so langsam. Also im Sinne von der
Ja,
Wiebe,
gut, das
also
ist
da
ja.
würde ich unterschreiben. Also Wiebe ist jetzt nicht kein
Halt
langsamer Spieler, aber
schon.
auch kein schneller, oder? Also es schon geht, es ist halt normal. Also
Ich habe da noch die Szene aus dem Hinspiel in Mannheim in Erinnerung, wo er an der Seitenlinie kurz vor Ende abgekocht wird, wo der Gegner ihm jetzt irgendwie 10 Meter abnimmt oder so.
das war ja der Szene auch, dass er einen riesen Vorsprung eigentlich hatte und dann irgendwie, aber er ist gar nicht, auch nicht richtig gelaufen da. Irgendwie ein bisschen durch die Gegend geträumt und dachte, der Ball kommt sowieso jetzt aus irgendwie und der Groß Aspar ist halt hinterher gerannt. Dann ja auch noch.
Was man, finde ich, ganz, ganz gut in dem Spiel gesehen hat, ist halt wirklich die individuelle Klasse oder der Klassenunterschied, sagen wir es mal so. Unsere waren jetzt nicht besonders stark, aber man hat schon gesehen, wie schwach Groß Asbach war, ne, oder die Spieler von Asbach. Wenn die ein bisschen gewitzter gewesen, hätten die da viel mehr Kapital rausschlagen können aus ihren Möglichkeiten, die sie hatten. Und irgendwie haben unsere das immer noch verhindern können, ich weiß es nicht.
Also durch Lagging habe ich das meistens nicht verstanden, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, nämlich, dass wir individuell, also dass man gesehen hat, dass wir die besten Fußballspieler
Na,
auf dem Platz haben,
das,
die besten
also der
Einzelspieler, ja,
Unterschied war
das.
schon krass, aber die Großasbacher waren halt deutlich schlechter in der individuellen Klasse. Ich würde
Ja,
jetzt nicht
genau, ja.
sagen, dass Eintracht so viel besser, also so richtig gut war, aber die Großasbacher waren für mich deutlich schlechter in der individuellen Klasse.
Also ja, das würde ich, also im Sinne von auf dem Papier, von dem Talent. Können der Einzelspieler würde ich das auf jeden Fall auch so sehen. Ich hoffe, man hört mich, denn
Ja,
ich, ja.
wir hören dich.
Aber, ja. Hat man mich verstanden?
Ja, hat man.
Ja,
Gut. Ja.
Aber ey, das war wirklich eins der. Ich glaube, das war sogar das erste Geisterspiel, wo ich richtig, richtig emotional dabei war am Ende. Spätestens nach dem Ausgleich. Ich
Ja,
habe mich
sauer, ey.
hier
So sauer
dermaßen aufgeregt.
gewesen.
Ich habe auch mit meinem Sohn geguckt, dann wird sowieso meist immer ein bisschen lauter. Und ich habe mich auch bei dieser Chance von Kammerbauer. Oh, so warum schießt er nicht drauf, Alter? Warum schießt er nicht drauf? Warum muss er nochmal...
Das ganze Tor ist leer.
Stimmt, ja. Nee,
so viel Glück, dass der Gegner ihn abballert. Er alleine vom Tor, ja, Tor ist wirklich, nicht mehr in der Ecke. Und dann, da ist keiner in der Mitte frei. Da steht sieben Abwehrspieler irgendwie. Der Tor steht da schon davor. Der liegt in die Mitte, ey. Der hat vorher schon nicht geschossen in der Szene, richtig. Also,
aber, also ganz ehrlich, was ich aber auch mal generell sagen muss, als wir das Gegentor bekommen haben und man gesehen hat, dass die Mannschaft dann auf einmal wieder anders bei der Sache ist, ich hatte immer das, also ich war mir nicht sicher, dass wir noch ein Tor schießen, aber ich hatte immer das Gefühl, wir haben sehr gute, also es ist sehr realistisch, dass wir immer noch ein Tor machen. Die Chance, also dass wir werden, ich hatte das Gefühl, wir werden auf jeden Fall Chancen bekommen. Weil, also einfach so vom allem, wie gerade da, wenn man weiß, dass man die quasi die besseren Spieler hat und so, und also das
ja, Körpersprache, also die Körpersprache ja. Wieder da, also fand ich
jedenfalls.
Die
Körpersprache war wieder da, sie wollten wieder Torchancen haben, weil sie es mussten, und ich hatte immer das Gefühl, wir werden auch, ja genau, ich hatte dann sofort und auch schon, also wirklich quasi direkt nach dem Anschluss weg das Gefühl, wir werden hier auf jeden Fall noch die Chancen zum Sieg haben. Wir haben halt eine davon genutzt, Gott sei Dank, aber dass wir da die Chancen noch kriegen werden, war ich mir irgendwie fest von überzeugt.
Ich gönne es Poirier, dass er das Tor gemacht hat. Okay, ja, das ist auch sinnbildlich, wie Poirier da an der eigenen Eckfahne irgendwie hinterher rennt und die und
das ja, das war nicht. Das war eine sehr starke Szene. Das war Mirko Boland Style, ja. Was er da gemacht hat. Ja.
Ja, also haben sie das ja vorne wirklich festgespielt. Das ist ein bisschen schade, dass sie das nicht ganz einfach gemacht haben, weil das wäre ja auch vorher schon möglich gewesen. Es war ja nicht so, dass das nur möglich gewesen ist, weil Gus Aspang was geändert hat oder so, sondern wir haben einfach mal Fußball gespielt.
Ja. Das ist halt auch dann, dann auch bei Führung muss man ja dann nicht Harakiri alles nach vorne, aber man kann das gegen den unterlegenen Gegner zu Hause dann zumindest versuchen, mehr den Ball zu halten, als wir es gemacht haben, und auch mal ein bisschen mehr Druck nach vorne zu machen. Und also wie gesagt, gegen Haching fand ich es okay, wie man hinten reingestellt hat, gegen Gus Asbach fand ich es dann aber einfach alles zu lethargisch. Also ja. Ich meine, es war so schlecht, dass sogar Marco Antwerpen gesagt hat, dass es glücklich war.
Ja. Also ich fand halt, dass es also dass es so wie Spiele halt in der Saison manchmal gibt oder auch gerade jetzt in einer, ja so mitten, also wir sind da jetzt, wie viele Spiele haben, 5 Spiele haben wir jetzt gemacht, ne? 5 Spiele. Dass man halt gerade in Halbzeit sozusagen, in Halbzeit nach einem Restart ist. Und da kann ich halt verstehen, dass die Spieler auch dann mal, auch wenn es eine andere Mannschaft wieder war, aber dass man halt dann in so einer Hitze dann 1-0 führt, dass man dass man zu passiv wird, das kann ich irgendwie menschlich verstehen. Und es ist ja jetzt nochmal gut gegangen. Also ich denke mal, das soll uns jeweils als eine Warnung jetzt sein, dass man sich halt nicht zu passiv reinstellen sollte. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Fakt, also wir haben das viel rotiert, also das ist auch in Ordnung so, und wir haben auch in vielen Punkten haben wir auch Qualitätsverlust, genau, das kommt das Wort, Qualitätsverlust, wie angekündigt. Allerdings müssen wir sagen, dass wir offensiv ohne Biancardi, Poirier und Kobylanski, wenn die drei nicht spielen, dann haben wir ein Problem. Und das ist für mich so ein Faktor. Das ist
aber auch in der dritten Liga nicht so, wenn die drei besten Spieler wechseln, ist das ja bei vielen Drittligisten so, dass sie
dann aber muss auch sagen, gerade bei unserem breiten Kader, also so Leute wie Marcel Bär oder so, haben ja eigentlich auch das letztliche Vermögen, was sie machen. Oder auch so Proschwitz und Ademi haben ja die letzten Jahre gezeigt in der dritten Liga, dass sie auch sehr viel Tore schießen können. Ich weiß nicht, ob das aber eigentlich auch Qualität haben, unabhängig von den Toren. Und dann haben wir ja noch andere, also ich meine so ein, weiß nicht, Schwenk, wenn er mal wieder fit ist, oder auch Feigenspan, der ist auch, also dann auch, ja, also ja, ich sehe schon grundsätzlich mit der Redaktion, ja, grundsätzlich kann ich, was ist jemand schon verstehen, dass ich mir auch mehr wünschen würde, dass man auch mal so einen Spieler in diesen englischen Wochen, also gerade wenn, dass man auch mal Poirier und Biancardi draußen lassen kann, oder vielleicht jetzt in Zukunft auch mal Kobylanski, der es wahrscheinlich irgendwann nochmal nötig haben wird, in den nächsten Spielen auch mal draußen lassen kann und dann trotzdem der Qualitätsverlust aufgefangen werden kann. Das heißt, man kann ihn vielleicht nicht 1-1 ersetzen, man hat immer einen gewissen Absack an der Qualität, aber nicht so, dass man ihn gleich schmerzlich vermisst. So. Dass man sagt, ja, wäre besser, wenn er da ist vielleicht, aber ey, wir haben gute Leute und kriegen trotzdem Torchancen.
Ja, ich meine auch mit einem Faktor, wie halt Antwerp momentan Fußball spielen möchte, ne? Da sehe ich halt ein Problem, dass wir das okay, Feigenspan und Bär können es teilweise vielleicht ersetzen, aber Aber Prospecia zum Beispiel ist nicht. Also der konnte nicht so spielen wie Poirier. Und das hat man. Das, und dann.
Passt
ich
auch nicht
verstehe nicht,
Taktik
warum.
dann.
Ja, eben. Also, warum sitzt
wer man. Und wer ist zwar vielleicht nicht super langsam und ein Feigensporn auch nicht, aber vielleicht dann nicht so leichtfüßig, dass er jeden Konter dann halt so mitlaufen kann.
Aber, da muss man halt Bär, so zum Beispiel auch die Bär hat zumindest auf jeden Fall auch die technische Qualität da auch seine Schnelligkeit, er hat doch Stärke. Das ist eigentlich auch der beim VfR Aalen letzte Saison, bevor wir ihn da weggekauft haben, der Hinrunde richtig gut ausgesehen als einziger Spieler, der gefühlt da irgendwie gehobenes Drittliganiveau hatte. Und hat auch bei uns, wenn er also schon viel gezeigt. Also der könnte eigentlich auch auf dem, also wenn wir ihn würde ich auch zu, wenn wir mal unsere beste Elf haben, wäre er bei mir wahrscheinlich dann auch auf Außen und mit Biancardi auf der anderen Seite. Also das ist ja schon eigentlich ein Spieler, der in der dritten Liga auch eine
viele
eine gut, sehr gute individuelle Klasse hat, ja. Also ja, sollte ja eigentlich schon da sein.
Und gegen aber Gegner, was er nicht kann, ist Flanken in die Mitte bringen. Das kann er wirklich nicht.
Ist halt eher der Spieler dann auch mit
hatten wir jetzt öfter schon mal, dass er das, dass er da irgendwie gut im Außen durchgekommen ist, jetzt gegen Unterhaching, gegen Bayern war das. Und gegen Groß Asbach war es auch einmal, da kam er auch über rechts und da, ja, irgendwie bis zur Grundlinie zwar gelaufen, was manchmal auch gut ist, manchmal vielleicht auch nicht, in dem Fall jetzt nicht. Dann hat er doch irgendwie den Spieler wieder abgeschossen, der davor stand. Man kann aber passieren, aber es ist blöd. Ärgerlich, jedes Mal. Aber ich glaube, was glaube ich mehr gefehlt hat als das als Kubilanski oder sowas, dass Poirier als Anspielstation vorne fehlt. Also das weiß ich gar nicht, ob das nur ob das vielleicht noch schlimmer ist. Also wenn, weil als Poirier hat das Tor ja gemacht mit Biancalis zusammen, da war Kubilanski ja gar nicht drin. Da hatten wir auch mehrere Chancen. Ja.
Also, was ich da halt wie, nach wie vor nicht verstehe, was ich vorhin auch schon meinte, ist, Proschwitz hat dann jetzt gegen Groß Asbach gespielt und hat nicht, also es hat halt einfach nicht so gewirkt, als hätte das Spielsystem irgendwie darauf ausgerichtet, dass er da darin Sinn ergibt. Aber gegen Bayern 2 hat Poirier gespielt und gegen, wo das ein Gegner ist, wo man eigentlich mal meinen sollte, dass man da gucken kann, dass man so spielt, dass man mehr Flanken hat und da dann so ein Spieler wie Proschwitz sinnvoller gewesen wäre. Also,
ja. War ja dem mit dabei und nicht Prospitz. War ja gar nicht im Kader.
Genau, also das verstehe ich in so einer Kombination zum Beispiel nicht. Also da, das wäre für mich das richtige Spiel gewesen, auch obwohl der Gegner halt stark ist, da vielleicht das mal so zu machen, um da eine andere Taktik zu bringen, die halt auf die Gegner besser passt, weil du halt, was technischen Fußball angeht, haben wir ja da schon zu in der letzten Folge gesagt, aber da halt gegen die einen schweren Stand haben wirst. Und dann halt mal gucken muss, dass du da andere Sachen, die andere Vorteile irgendwie, die andere Vorteile einfach hast. Und das hättest du halt mit, das wäre eine Möglichkeit gewesen mit Vorschütteln gegen Groß Asbach wiederum, wäre dann halt ein Spiel gewesen, wo man dann vielleicht mal Ademi eine Chance hätte geben können, wenn man Poirier nochmal rausnehmen möchte, weil es halt der schlechteste Gegner ist, den du noch hast. Aber, ja, keine Ahnung, also das sind so Sachen, die in Kombination verstehe ich nicht, warum Proschwitz jetzt bei den Gegnern jetzt und den taktischen Ausrichtungen die gewählt wurden, also das verstehe ich halt in Kombination nicht ganz. Vielleicht ist es anders gedacht gewesen, das hat man auf dem Platz nicht gesehen, kann ja alles ausleihen, aber ja.
Wurde ja sogar ein paar Mal steil geschickt.
Also flach. Ja. Und das ist halt, das ist natürlich klar, bei dem Tor, bei dem ersten war das ja vom Gegner halt zufällig, wo er dann den Platz hat, um den Ball zu erlaufen, durch die ungewöhnliche Situation mehr oder weniger. Da macht er ja noch was Richtiges damit, aber wie gesagt, wenn du halt einen normalen Laufduell schickst, dann das verliert er eben die gegen meisten Gegenspieler, was dann nicht schlimm ist, weil das dafür hat man ihn auch nicht geholt im Sommer, wenn man der Laufduelle gewinnt. Das ist nicht sein Spiel, das war auch vorher nicht sein Spiel. Und ich hoffe mal, dass Peter Vollmanns tolle Kontakte das auch gesagt haben. Aber Stolz könnte ich ja für uns nicht. Vielleicht haben wir auch das Problem, dass wir das nicht.
Aber Vollmann ja noch gar nicht da, so den geholt hat.
Stimmt, ja. Und, ja. Aber grundsätzlich, ich glaube, bei Proschwitz braucht man auch keine Scouts, um zu wissen, wie der Fußball spielt. Aber Ja, keine Ahnung, das hat, wie gesagt, das habe ich halt nicht verstanden, jetzt in die beiden Spiele mal konkret rausgenommen, warum wir da auf der Stürmerposition so gespielt haben, wie es dann gemacht wurde und die Taktiken dann so gewählt wurden, wie sie gewählt wurden. In Kombination miteinander, die beiden Sachen.
Hätte auch vielleicht einer weiter vorne stehen müssen, wenn Proschwitz den Ball bekommt, dass er den, wenn er den Ball hat, auch jemand anspielen kann.
Weil er hat ja auch den Ball selten bekommen, weil wir die hohen Bälle immer überall rüber gebolzt haben.
Oder ja, das hinlaufen. Mein Hofmann konnte ja. Das vielleicht, dass er da 30 Meter hinläuft, irgendwie zum Ball ja. Noch angenommen hat.
Aber deswegen aber spielt der jetzt auch in der zweiten Liga.
Ja, deswegen spielt er jetzt in der zweiten Liga. Und Professor ist bei uns. Ja. Aber wir haben gewonnen. Ja.
Ja.
Im Endeffekt egal.
Aber mit der Leistung wirst du halt, hast du halt nicht die gute Chancen, also ich finde die Chancen nicht so gut, dass du übermorgen nochmal gewinnst. Ne? Das ist halt die Sache. Und ich meine, wenn wir es wieder schaffen, den Gegner anzupassen, mehr oder weniger und
der Gesamtleistung zumindest nicht.
Ja, ja genau.
Das hat mich echt ein bisschen gestört, dass es nach dem 1:1 so schnell wieder gut nach vorne lief. Also es war auch irgendwie ein gutes Zeichen. Aber irgendwie auch so, es war wirklich beabsichtigt, dass man so wenig gemacht hat, ne?
Ja, was machst du, wenn das Tor erst in der 85. Minute fällt, ne? Und du nur 5 Minuten hast, um zu reagieren.
Dann ich habe mich sehr, 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 sehr über das Tor gefreut. Also das war der größte Torjubel seit
dem Restart. Ja, das stimmt wohl.
Ja, aber wenn das jetzt immer so ist, dass wir fühlen, dass wir uns immer so hinten reinstecken, ist das zwar legitim, ist ein Matchplan auf jeden Fall, der auch irgendwie eingeübt werden kann. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfach mit den Nerven sein dann, wenn das ja noch 6-mal so leben, wenn wir
Open-Tour gehen. Es kommt halt immer drauf an, gegen Unterhaching hat es halt A, mehr Sinn ergeben und B, haben das halt auch so, sie hatten Konterchancen noch und haben es besser umgesetzt gegen
Russland. So ist auch okay, wenn du dann noch Fußball spielst, da weiter.
Lethargisch, genau. Gehen einfach nur lethargisch, mal komplett ohne Eigeninitiative und auch ein bisschen Eigeninitiative, um mal irgendwie auch mal selber den Ball zu haben, damit der Gegner ihn nicht nur hat und dann alte Bauernregel oder Bauernregel gleich, alte Bolzplatzregel, wenn du selber den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Also du schießt das für ihn, aber also ein bisschen Entlastung und ein bisschen irgendwie ein Plan, dass man auch mal selber mit dem Ball nach vorne kommt, ihn vom Tor weghält, ist auch bei einer Mauertaktik, sollte man schon irgendwie dazukommen. Gegen Unterhaching war es gegen einen besseren Gegner auswärts punktuell zumindest der Ball, in einem okayen Ausmaß, gegen Bus Asbach halt überhaupt nicht. Und das war halt das Problem. Du darfst dich hinten reinstellen mit Führung, das ist okay, du musst halt auch einen Plan haben, wie du das machst, und auch trotzdem einen Plan haben im Idealfall, solange du jetzt nicht gegen Bayern München spielst, einen Plan haben, oder wie jetzt Saarbrücken gegen Leverkusen, einen Plan haben, wie du vielleicht ein bisschen mal nach vorne kommst und auch nochmal Torchancen kriegst. Auch wenn es wenige sind, die dann dafür aber bessere Qualität haben, so wie wir es in Unterhaching gemacht haben.
Das war gut. Was aber gut ist, was man auf jeden Fall auch bei beiden Spielen hervorheben muss, ist, anscheinend Rückschläge wirklich komplett egal sind für die Mannschaft, sondern
ja, das ist aber seit dem Restart schon komplett, weil auch schon wir haben ja irgendwie jedes Gegentor, was wir bekommen haben, haben wir irgendwie gefühlt, zumindest wenn es ein relevantes Gegentor war, irgendwie nach in den nächsten 15 Minuten eine ausgeglichen spätestens, oder? Oder
was für jedes Gegentor muss man mal gucken. Jedes Gegentor.
Jedes Gegentor. Ich weiß nicht mehr, bei Viktoria Köln war jetzt schon, ob das zweite da irgendwie noch irgendwie am Ende war, aber
das war auch ziemlich schlimm.
Wir haben wirklich immer im Gegentor, hat auch viel mit Glück zu tun, zum Beispiel wie es gegen Bayern 2 gelaufen ist und so, will ich natürlich, muss man auch sagen, aber ich denke, wenn es so oft vorkommt, dass man zumindest sich in die Möglichkeiten, das Spiel das zu machen, kann man zumindest attestieren, dass es mental, dass sie mental mit dieser Situation umgehen können.
Ja, gegen Köln war das erste Tor 7 Minuten später und das zweite Tor 2 Minuten später.
Ja. Das hat der Kommentator gesagt, das war bis zu dem Spiel das 23. Spiel, was nicht verloren wurde nach einem 1-0. Das ist saisonübergreifend. Ich glaube, in der Saison ist es jetzt das 13. Spiel, was nicht verloren wurde nach 1-0 Führung. 9 haben wir gewonnen, 4 haben wir unentschieden gespielt.
Also immer, wenn wir 1-0 geführt haben,
dann
was mitgenommen.
Auch immer, wenn wir in Führung gegangen sind,
wenn
wir
nicht 1-0 haben. Wenn wir in Führung gegangen sind. Ja, du, das ist jetzt nur, wer das erste Tor geschossen hat. Ich hab jetzt nicht.
Aber auch wenn der Führung ist, auch immer. Haben wir auch nicht verloren.
Ja, kommen wir doch zu unserem nächsten Gegner. Es geht ja Dienstag gleich schon weiter. Ich hatte das immer die ganze Zeit Mittwoch im Gedanken, aber es geht schon. Dienstag schon weiter.
Dienstag 19 Uhr. Gegen die Ingos,
die ja auch.
Wolfsburg, kleiner Bruder.
Gegen Bayern verloren haben jetzt. Die haben jetzt auch die letzten 5 Spiele dann innerhalb der Corona-Zeit. Den haben sie gegen Haching gewonnen. Unentschieden gegen Asbach, gewonnen gegen Chemnitz und unentschieden gegen Münster. Also auch.
Ja, Münster wird danach für uns auch nicht so leicht, für die werden.
Ja.
So, ja, Ingolstadt. Individuell auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Ich glaube, sie hatten noch ein bisschen Pech. Zum Beispiel gegen Bayern 2 haben sie, glaube ich, ganz spät auch nur das weil es gibt ein Verliertor, das ist vom, das Pendant zum Siegtor nur mit Verlieren bekommen, also Bayern hat das Spiel das Siegtor gemacht.
Ich glaube, da haben sie auch in Unterzahl gespielt, ne? Lange.
Ja, kann sein, ja. Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall ein sehr, obwohl die Ergebnisse nicht so, nicht optimal waren zuletzt halt im Restart für sie, weil ich sie doch für ein sehr starkes Drittliga-Team mit Spielern wie Maxi Beister und so halt auch, ne, also schon, Qualität ist auf jeden Fall ordentlich da und ja, halt ich für gerade auswärts Stefan Kutschke natürlich auch, für einen, ja, Schröck, ist das der Schröck, der bei Fürth war? Ne, ein anderer. Jedenfalls, ja, starker Gegner, auch wenn die Ergebnisse nicht so gut waren und ich habe ein bisschen Respekt vor dem Spiel. So wie Eintracht zuletzt gespielt hat, bin ich nicht so optimistisch, wenn das die Leistung ist, die wir da bringen, ja.
Kurze Korrektur, die haben die rot-gelb-rote Karte erst in der 87. bekommen und in der 88. das Gegentor von Bayern.
Also was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist halt, dass die, wenn ich das die Ergebnisse jetzt angucke oder die erwarteten Tor jetzt an, Toren jetzt von Ingolstadt angucke, dass die offensiv ja selten über 1,2 kamen. Also die waren jetzt in einem, also im Bayern-Spiel waren sie in der Tat besser, da haben sie 1,74 Expected Goals gehabt und Bayern hatte 0,99. Also da haben sie unglücklich verloren, aber dann ja, gegen Unterhaching hatten sie 1,2 erwartete Toren, gegen Asbach 1,14, gegen Chemnitz 1,12 und jetzt gegen Münster 0,81. Was natürlich für sie sagen muss, ist, dass sie halt sehr wenig ja, Chancen zulassen. Also defensiv sind sie sehr ziemlich stark. Also ich denke mal so, es wird auf jeden Fall ein Spiel, wo wenig Tore fallen. Also ist einfach mehr so eine Vermutung. Also könnte so, ja, 1-1 vielleicht oder mit Glück 1-0 für uns, irgendwas sowas sein.
Also wie gesagt, meine Hoffnung ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wirklich, dass Ingolstadt versucht selber das Spiel zu machen, nach vorne zu kommen, dass es ein ähnliches Spiel wie gegen Haching wird und Eintracht wieder erfolgreich kontern kann. Aber wie
ja. Gesagt,
das hoffe ich, dass, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Ingolstadt trotz der Tabellensituation und trotz des Umstands, dass das Spiel in Ingolstadt stattfindet, vielleicht versucht, clever zu sein und zumindest zunächst erstmal einen defensiveren Ansatz wählt und es vielleicht im Laufe des Spiels dann mal ändert, wenn sie dann am Ende mal müssen. Aber es ist halt die Frage, wie sie es angehen, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn sie es wirklich so machen, wir wieder so eine Halbzeit mit wenig Höhepunkten sehen, dass es 0-0 steht zur Pause, kann ich mir auch vorstellen, dass Ingolstadt dann von vornherein einen Matchplan hat, der da dann vorsieht, die Taktik zu ändern und dann anders rauszugehen, offensiver rauszugehen, weil sie es dann halt irgendwann auch müssen. Also ich hoffe, dass man zumindest mit diesen Möglichkeiten, also da Eintracht noch dran denkt und nicht komplett überrascht und überrumpelt ist, wenn Ingolstadt dann auf einmal in einer anderen Formation spielt oder auf einmal anfängt zu pressen oder so und es vorher nicht gemacht hat. Also das ist zumindest was, worauf man vorbereitet sein sollte, weil es ich mir zumindest in dieser Situation sehr gut vorstellen kann. Ich werte euer Schweigen als Zustimmung.
Ja, ich denke auch, also Ingolstadt muss liefern. Wir haben 3 Punkte Vorsprung, wir können uns eigentlich relativ entspannt erstmal angehen. Das heißt, wenn wir verlieren sollten, dann sind wir wahrscheinlich immer noch irgendwo auf dem 4. Platz oder so. Und Ingolstadt droht langsam ein bisschen zurückzufallen, wenn sie jetzt nicht punkten.
Stimmt. Ja.
Also wenn wir unentschieden spielen, who cares? Wir haben danach nur noch leichtere Gegner als Ingolstadt, würde ich sagen. Zwar sind es auch kein Fallobst kein oder nicht so leicht wie Asbach, aber es sind nicht so einen starken Gegner wie Ingolstadt.
Also ich würde halt schon lieber gewinnen als unentschieden spielen, ja, aber ja, ich denke,
logisch,
uns würde das Unentschieden weniger ärgern als Ingolstadt. Das
ja. Dann können wir abwarten, können vielleicht die leichte Taktik wie gegen Haching fahren, erstmal hinten drin stehen und dann probieren, die auszukontern und vielleicht gelingt uns ja wieder der Lucky Punch.
Wir haben eine riesen Chance wieder. Also wir haben es jetzt ja schon.
Aber das ist auch jetzt hatten wir mal den Lucky, gut, wir haben es auch so ein bisschen rausgekriegt, wir hatten jetzt mal quasi sowas wie den Lucky Punch am Ende und dann ist Antwerpen unzufrieden, ey. Also was soll das?
Ja, wir haben uns jetzt auch schon ein bisschen abgesetzt sogar. Das ist ja die Chance gegen Ingolstadt, sich noch weiter zu positionieren, ja, besser zu positionieren. Weil irgendjemand wird immer für uns spielen, höchstwahrscheinlich. Das werden auch immer weniger werden, die wirklich in Schlagdistanz sind, wenn wir, also der oberen Plätze, wenn wir weiter punkten. Also, es ist sehr komisch, dass wir irgendwie da oben so richtig drin sind. Gefühlt ist es auch noch nicht so richtig so. Aber wir sind
ja nach wie vor ein durchschnittliches Team in der Spitzenposition. Ja. Aber,
ja.
Hätte uns jemand von dem Restart gesagt, dass wir jetzt nach 5 Spielen, fast zur Halbzeit der Restsaison, der Corona-Saison, sage ich mal, dass wir da 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsrang und auf Rang 4 haben, dann hätte niemand von uns geglaubt.
Nein. Ja, unser Expected Points Wert ist immer noch unter dem Liga-Durchschnitt, also ich denke, das sagt alles.
Könnte meinetwegen am Ende der Saison auch gerne so sein, wenn wir die richtigen Punkte trotzdem holen.
Richtig.
Habe ich gar kein Problem mit. Wenn meinetwegen noch ein paar mehrere dreckige, unverdiente Scheißsiege holen, wenn wir die Siege holen. Da kann ich sehr gut mit uns alle anderen Vereine dann hassen, weil wir so unverdient aufsteigen.
Kann ich wirklich gut mitnehmen. Ja, wir sind auch unverdient abgestiegen, also soweit können wir auch unverdient aufsteigen von mir aus.
Wir sind auch davor unverdient nicht aufgestiegen.
Richtig. In die erste Liga. Wir wären dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder Zweitligameister geworden. Da müsste Bielefeld schon alle 4 Spiele gewinnen, die sie noch haben.
Also, jetzt, wenn wir jetzt mal auf der richtigen Seite des Glückes sind, was sowas angeht.
Gäbe es denn einen typischeren Eintracht-Aufstieg als den, so komisch aufzusteigen?
Nein.
Also, das wäre doch irgendwie auch passend.
Also, ich meine, die letzten beiden Aufstiege, die wir hatten, waren, wir holen uns ein paar Spieltage vor Schluss den Aufstieg. Auswärts in Bayern irgendwo.
Das Witzigere ist ja, dass wir letzte Saison war fast abgestiegen, ne? Mit einem Tor weniger. Ja. Und wir hatten aber, letzte Saison hatten wir 54,6 Expected Points. Und jetzt in dieser Saison haben wir bisher 41,8. Und ich glaube, in den Spielen, die jetzt noch kommen, kommen wir nicht daran, an die Zahlen der letzten Saison. Also das ist schon interessant, dass wir damit jetzt aufsteigen könnten.
Wie viel hatten wir letzte Saison? 46?
54,6.
54, okay, jetzt an. Okay, ja, unwahrscheinlich, dass wir die Expected Points erreichen.
Ja,
das sieht man mal, wie eng die dritte Liga ist, oder auch.
Was
ich da auch was ich dazu noch ganz kurz sagen will, ich bleibe auch dabei, dass es dadurch, dass wir in der letzten Saison häufiger zurücklagen, unsere Expected-Werte geboostet wurden, weil wir dann mehr diese Saison, wo wir mehr in Führung lagen, ist andersrum.
Also ich glaube,
diese Saison trotzdem besser sind, aber ich glaube, dass der Unterschied nicht sehr groß ist. Dass wir letzte Saison, ich glaube auch, dass wir letzte Saison besser waren als unser Tabellenplatz, diese Saison deutlich schlechter sind als unser Tabellenplatz. Grundaussage würde ich auf jeden Fall teilen, ja.
Was positiv ist, ich war bei den letzten beiden Bergheim-Aufstieg bisher im Stadion. Wird dieses Jahr vermutlich in dem Fall der Fälle auch nicht so sein. Also, macht mal.
Also,
ne?
Also ich bin ja stark dafür, dass sie dann zum letzten Spieltag sagen, aus.
Jetzt Martin irgendwie weg.
Martin ist weg.
Achso, ich dachte du.
Gut. Nach Spieltag habe ich nichts mehr gehört. Letzter Spieltag.
Hört er mich jetzt?
Ja.
Scheiß Internet. nee, aber. Ja. Wollen wir dann mal tippen, oder?
Oh ja.
Ich tippe 1-0 für uns.
Ich auch wieder. Also,
sind wir ich tippe 2-1 für uns.
Jetzt will ich nicht negativ heilig hier sein, aber ich sage 1-1.
Okay. Ja, auch, weil ich habe ja das in meiner, ich hatte nachdem ich die kann einfach noch absteigen Überprüfungs Tabellenrechner habe ich ja nochmal einen richtigen gemacht, da hatte ich das auch als unentschieden drin, muss ich sagen, aber für solche das bin ich immer Optimist und sage, wir gewinnen wieder 1-0 in einem ausgeglichenen Spiel, weil einfach weil wir zurzeit den Fußballgott auf unserer Seite haben, auch wenn das eigentlich kenne ich wiederholbar ist, aber ja.
Ja, was wir noch sagen müssen, seit vorhin ist klar, dass Carl Zeiss Jena abgestiegen ist. Bedauernswerterweise, aber auch nicht ganz unverdient, wenn man das über die ganze Saison
der früheste Absteiger der Drittliga-Geschichte.
Mit 19 Punkten, naja.
Ja, also so früh irgendwie ist noch niemand am Flammenwerfer. Ja. Sportlich geschont, unverdient, ja, aber trotzdem schade. Traditionsverein auf Platz 1 der ewigen Tabelle der DDR Oberliga, ja, waren mal im Europapokalfinale. Schönes altes Stadion noch, auch nach Fanschar, nach Fanszene.
Kuriose Bratwurst-Ausgabe.
Ja, ja gut, ja, die Bratwurst-Ausgabe für Gästefans ist vielleicht noch verbesserbar, aber schönes Stadion.
Das Bild hatte ich vorhin erst
ein Verein mit jeden Fall Wiedererkennungswert für mich, und deswegen dürfen die gerne zurück in die dritte Liga kommen. Die habe ich da lieber als Viktoria Köln oder Sonnenhof Asbach. Und,
ja. Muss Asbach vermutlich auch mit dem Abstieg
gewinnen. Ja. Und das ist auch gut so.
Auch verdient.
Es ist immer noch nichts raus, was mit dem NFV-Pokal ist oder was mit der
Damen-Saison. Am 27.06. ist der Tagung.
Das ist ja noch
ewig hin. Das ist ewig hin. Da sind wir schon fast in der zweiten Liga schon. Da interessiert es uns nicht mehr.
Bis dahin den vierten Platz sicher haben, ist das alles wurscht.
Ja, dann. Ja.
Ach, was ich noch gerne von euch mal mit euch mal bereden würde, sozusagen. Wie schätzt ihr die Chancen von den Drittligisten in der Relegation ein?
Schlecht. Aus den Gründen, die du schon bei, also generell, die hatten 11 Spiele, die anderen hatten nicht viel, 7 oder so, die Zweitligisten nach dem Restart. Also solange es nicht, wenn es Dynamo Dresden, wenn zufällig noch Dynamo Dresden wird, ist es halbwegs ausgeglichen. Aber sonst, wir haben viel weniger Regenerationszeit, weil unser letzter Spieltag eine halbe Woche später ist. Ich finde auch, wenn die eh schon im Juli sind, dann sollen die nochmal 4 Tage später anfangen lassen. Das ist, was mich aufregt, dass man da durch die Anzahl der Spieltage, die noch über waren, irgendwo ein Ungleichgewicht haben muss. Durch die Umstände, ja, ist so. Klar kann man da nicht ändern, aber man kann ja versuchen, das Ungleichgewicht anzupassen, indem man das dann sagt, okay, dann lassen wir wenigstens eine Woche Zeit, dass der Drittligist dann nicht irgendwie dann wieder weiter rotieren muss, sondern vielleicht dann auch mal die Woche Zeit hat, eine beste, fitte Mannschaft aufs Feld zu stellen. So.
Und, ja, andererseits kann man sagen, dass man die Spannung, der Zweitligist hat Probleme, die Spannung aufzuhalten.
Ja, bei einer Woche aus dem Spiel nicht.
Anderthalb
Wochen. Bei eineinhalb nicht. Die haben genug, ich glaube, oft genug gespielt, dann, dass es geht. Ich meine, ich glaube, da ist schon, ich glaube, bei 5 Spielen weniger oder 4 Spielen weniger und das noch über einen längeren Zeitraum und dann noch mit der längeren Regeneration Spiel, glaube ich, das ist schon ein großer Vorteil, dass in der Zweitligist hat. Aber ich glaube nicht, dass das Ding dann durchaus gelaufen ist. Ich glaube, Chancen sind halt schlechter als sonst in anderen Jahren.
Was ein bisschen schade ist, ne, weil das ist ja die Relegation, die ja noch halbwegs fair ist. Also zweite, dritte Liga ist ja eigentlich die letzten Jahre meistens für den Drittligisten oder eine größere Anzahl für den Drittligisten ausgegangen. Anders als zwischen erster und zweiter, wo es ja komplett, ist ja eine komplett andere Welt, gegen Erstligisten zu spielen. Da sind die Unterschiede ja doch auch finanziell ganz andere.
Immer langweilige Relegation.
Ja.
Zuschauer, die von der ersten Liga.
Also ich mache mir noch keine Sorgen mit den Relegationen, aber wenn wir Relegationen spielen sollten, dann sind da Vereine, also wie Nürnberg oder Karlsruhe, die mir dann doch schon sehr Sorgen machen, ob die dann, also Nürnberg besonders, also wenn wir gedient spielen
sollten. Nürnberg könnte so eine richtige HSV-Saison nur in Negativ, also wie vor ein paar Jahren eine HSV-Saison nur in Negativer spielen. Viel zu gut, also viel zu groß dafür, da wo sie rumdümpeln, kacken komplett für ihre Verhältnisse. Wir sind an der Relegation und da dann auswärts verlieren, weil das die, also die könnten wirklich, versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Also das ist, hat für mich, die versprühen eine HSV 2014er Vibes, so. Das ist in der 2012-13 bis 2017, so.
Also Vereine, die dahin gehören, also Expected Bonds mäßig ist Wiesbaden und Dresden, die gehören da auf jeden Fall hin. Ja. Wo sie jetzt momentan auch sind, aber Nürnberg ist dann schon deutlich besser als momentan in der Tabelle halt.
Aber Nürnberg wäre auch so ein bisschen ähnlich zu unserem Abstieg, ne? Die hatten eigentlich die letzten Jahre, waren sie relativ stabil und es gab die ganze Zeit immer andere Vereine, die im Abgrund rumgetümpelt sind, so wie Fürth, Aue, was ist Sandhausen und so und Bochum, auch die letzten Saisons, die immer so am Abstieg rumgetanzt sind, genau wie in der Saison, wo wir runtergegangen sind und uns hat es dann erwischt, als wir einmal da unten reingerutscht sind, davor immer stabil gewesen. Wäre natürlich der Knaller, wenn wir die lila Kühe runterschießen würden, ne? Das wäre noch ein kleines Highlight
im Sommer. Das fände ich geil, oder generell, wenn das wäre nochmal eine schöne Relegation, aber dann, also wenn wir die gewinnen, wenn nicht, dann das Gegenteil.
Aber die können auch lieber direkt ausruhen darf.
Ja,
wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Aufstieg und der Relegation gegen Osnabrück, würde ich erstmal...
Ich bin mir natürlich, aber es würde nochmal mehr Spaß machen, Osnabrück runterzuschießen als Karlsruhe oder Wiesbaden. Aber,
Ja, ist und auch schon ein bisschen geklärter. Pauli wird wahrscheinlich nicht mehr unten reinrutschen.
Hey, die haben ja gewonnen jetzt, ne?
Heute gegen 5 Punkte Vorsprung ist zwar nicht.
Ja.
Also, man kann 5 Punkte Vorsprung in 3 Spielen, 3 Spieltagen verspielen.
Liebe Grüße nach Leverkusen. 2002.
Ja.
Die, die Meisterschaft, ja. Nee, aber also, so wie es aussieht, gut Dresden. Weil mit dem Nachholspielen auf jeden Fall noch die Chance, auch wenn es gegen Bielefeld ist. Aber Bielefeld zeigt jetzt auch, dass sie straucheln können. Ja, also ich denke, es sieht auch aus, als wäre es Osnabrück, Karlsruhe, Nürnberg, Wiesbaden, also Wien, Wiesbaden oder Dresden wieder. Wahrscheinlich die Gegner sind. Mal gucken. Wenn, bis auf Wien, Wiesbaden ja alles irgendwo interessante Vereine auch so. Am liebsten natürlich Osnabrück runter, egal wie.
Ja, und schöne Grüße an die Lilie nach Darmstadt, die heute wirklich auch rechnerisch alles sicher gemacht haben, dass ein gewisser Verein aus der Hauptstadt hier nicht aufsteigen kann. Da hatte ich noch Bedenken, weil die ja doch ziemlich gut aus der Pause zurückgekommen sind.
Ja, also ich hatte keine Bedenken, weil der Abstand groß war und auch die Trottel da oben manchmal noch gewinnt.
Aber ich will, das ist wieder so ein guckt ihr dieses scheiß Schneckenrennen um den Aufstieg in die erste Liga an. Und vergleicht das mit unserer Saison, als wir Relegation gespielt haben.
Ja.
Stuttgart kommt
nicht drüber nach,
kommt maximal auf 61 Punkte. Ja.
Ich wusste heute gar nicht, ob ich Stuttgart oder Karlsruhe die Daumen drücken soll, weil ich einerseits nicht will, dass Bielefeld aufsteigt, aber andererseits will, dass Osnabrück absteigt. Und irgendwer musste er leider.
Ich hoffe immer noch, dass Heidenheim einen von den großen beiden verdrängt. Die
ich glaube nicht dran, aber auch durch das Nachholspiel, aber ich hoffe, dass Bielefeld noch irgendwie auf Rang 3 rutscht. Und dann kannst du nur aus Stuttgart und Hamburg aufsteigen. Weil ich glaube nicht dran, leider wird Bielefeld hoch.
Ja. Naja. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute.
Ja, denke ich auch.
Und gucken, was am Dienstagabend passiert.
Auswärtssieg.
Auswärtssieg. Ingolstadt liegt uns ja vielleicht zum Freistoßtor in der 90. oder so. Und dann
ich küsse meinen grünen Dreieck und dann wird das alles gut.
Ich überlege gerade, wer am ehesten so der Damian Brandtisch wäre. Ich weiß nicht, wer es da. Also will sagen, genommen Kubilanski ist nicht auf dem Platz und schießt nicht frei. Wer würde es dann, wer könnte so brandschützenmäßig machen, vielleicht Diebe oder so? Der passt vom Spielertyp halbwegs, finde ich, aber.
Kutaro
vielleicht. Also Kutaro wäre ein Standardschützler, aber ich meine, es wäre für mich kein Brandschütz.
Erik.
Also ich glaube.
Erik macht das Tor 90 zum Sieg und läuft dann klatscht zweimal und läuft zurück zum eigene Hälfte. Eisschrank.
Immer. Alles klar, denn keine Ahnung, vielleicht hören wir uns die Woche nochmal ansonsten am Wochenende nach dem nächsten Mal ein Spiel. Mal gucken.
Je nachdem, wie wir Zeit haben.
Genau. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche und haltet die Ohren steif.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.